Vom Aufbruch begeistert. 50 Tage war es her, dass Jesus gelitten, dass er auferstanden war. Und die Jünger waren so ein bisschen in der Desorientierung verschwunden. Und es gibt aber an Pfingsten, an diesem Tag, an dem wir heute zurückdenken, wo der Geist Gottes auf eine besondere Art und Weise über seine Jünger gekommen ist, einen Grund zu feiern. Gott teilt seine Macht mit uns, mit dir und mit mir und nicht nur mit uns hier in Münster, sondern weltweit. Da, wo die Kinder Gottes unterwegs sind, da, wo es Jünger Jesu gibt, da ist Geist Gottes. Und dort teilt Gott seine Macht. Wir haben Teil an der Macht Gottes, die er in dieser Welt entfaltet. Und angesichts der Tragweite, der Tiefe dieses Festes, fragt man sich manchmal, warum dieses Fest so ein bisschen despektierlich behandelt wird in unserer Liturgie, in unseren Gemeindekreisen. Eher liturgisch kühl, eher etwas, naja, Pfingsten. Kein Tannenbaum, der geschmückt ist. Wir haben hier drei Kerzen, wir haben ein paar Blumen, die an Frühling erinnern. Aber zu Hause steht nichts, was an Pfingsten erinnern würde. Keine bunten Ostereier, die von Hühnern gelegt und von Hasen verteilt werden. Wir haben keine Zeremonien, die auf irgendeine Art und Weise an Pfingsten erinnern. Ach, da war noch die Taube übrigens, ja? Die Taube, eine lange Geschichte in der Geschichte der Menschheit, in den alten Mythologien, in den biblischen Erzählungen spielt die Taube immer wieder eine Rolle. Und wenn wir eine Taube sehen, dann denken die wenigsten vielleicht an Pfingsten. Man versucht, sie aus den Innenstädten fernzuhalten, weil sie alles da so verunreinigen, ja. Tauben. Und vielleicht versteckt sich die Taube irgendwo in bunten Kirchenfenstern, die wir heute Morgen hier nicht haben. Irgendwo ist die Taube versteckt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das als Christen mit dem Pfingstfest genauso tun. Wir können da weniger mit anfangen als mit Weihnachten oder mit Ostern. Pfingsten ist das Fest, das bewegt. Ein Fest, was bewegend ist, wenn wir uns das anschauen, wie es damals zum ersten Mal gefeiert worden ist. Und im Übrigen, und jetzt verstehe ich auch, warum ihr euch heute Morgen sehr feierliche Musik ins Haus geholt habt, wir haben ja was zu feiern. Denn Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, der Gemeinde Jesu. An Pfingsten versammeln sich zum ersten Mal die Leute als Jesus-Leute, als Jesus-Jünger und sagen, wir sind als Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben, unterwegs. Wir sind getauft auf den Namen des Gekreuzigten, des auferstandenen Christus, auf den Namen des dreieinigen Gottes. Und diese Bewegung beginnt eine Form anzunehmen, was wir Kirche nennen. Wir haben also Grund zu feiern. Pfingsten ist aber nicht nur ein Fest, was vielleicht pure Freude verursacht, sondern uns auch ins Staunen bringt. Pfingsten macht nämlich auch unsicher. Wenn man über Pfingsten nachdenkt und über das Wirken des Geistes Gottes nachdenkt, dann ist das keine Sache, wo man sagen kann, okay, ich weiß, was kommt. Das ist alles geplant, das ist vorgesehen, das ist programmiert. Da, wo der Geist Gottes weht, da, wo er Gott seine Macht entfaltet, da geschehen unberechenbare Dinge. Und an Pfingsten wird deutlich, dass die Kraft Gottes Menschen total verändert. Der Geist Gottes macht neue Menschen aus uns. Nicht nur an dem Tag, wo wir uns für ein Leben in der Nachfolge Jesu entschieden haben, dass der Geist Gottes unsere Bekehrung, wie wir sagen, bewirkt hat. Sondern der Geist Gottes ist ein ständiger Begleiter, der uns Beine macht, der uns auf neue Ideen bringt, der uns belebt, der uns in Bewegung hält. So, das ist mein erster Punkt. Ich möchte über einen Einbruch sprechen, denn Pfingsten hat eine kleine Vorgeschichte. Einbruch, das neue Programm für Begeisterte, das von Jesus selber angekündigt wird. Nach Ostern hat Jesus noch knapp 6 Wochen mit seinen Jüngern in der Gemeinschaft verbracht. Er hat sie gelehrt. Langsam kommen die Jünger Jesu wieder aus ihren Ecken gekrochen, in die sie sich in den ungewissen Tagen der Desorientierung versteckt und zurückgezogen hatten. Die einen hatten sich in ihren Familien verkrümelt, die anderen gingen in ihren alten Beruf zurück. Doch als alle Zweifel weggeblasen waren, kein Zweifel mehr daran bestand, dass Jesus wirklich auferstanden ist, da traten sie wieder in die Öffentlichkeit. Aber sie kommen in die Gemeinschaft mit Jesus zurück. Jesus macht sie ausfindig und die Jünger wissen, der auferstandene Herr, der hält sich hier oder da auf. Sie machen sich wieder auf die Suche, denn sie haben Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit diesem Herrn. Aber sie merken sehr schnell, der Herr, den wir gekannt haben, die ungefähr 3 Jahre, mit denen wir unterwegs waren mit ihm, die Dinge sind nicht mehr so wie vorher. Da hat sich was verändert. Er kommt ein bisschen komisch daher. Er sieht ein bisschen anders aus, so nach der Auferstehung. Ja? Ein anderer Leib, er ist mal hier, mal da. Er offenbart sich auf eine besondere Art und Weise. Aber wir erkennen immer noch, dass er es ist. Aber die Jünger ahnen, dass die Dinge nicht mehr so bleiben und nicht mehr so werden wie früher. Und das ist etwas Wichtiges, was wir heute Morgen mitnehmen können. Wenn wir dem auferstandenen Jesus begegnen, wenn wir mit dem Geist Gottes zu tun haben, dann bleiben die Dinge nicht so, wie sie sind. Auch wenn wir die Sehnsucht haben, so aus Sicherheitsgründen zu sagen, Mensch, wären die Dinge wieder so, wie wir sie gewohnt sind, wo wir uns sicher gefühlt haben, wo wir wissen, worauf wir uns einlassen. Wer sich auf den Geist Gottes einlässt, der weiß nicht, was der Geist Gottes mit ihm macht. Und Jesus kündigt in dieser Zeit, wo er mit seinen Jüngern noch zusammen ist, bevor er wieder zu seinem Vater zurückkehrt, ein neues Programm an. Und dieses neue Programm lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort heißt es, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans äußerste Ende der Erde. Also hier steht auf einmal nicht nur mehr Israel im Vordergrund oder wie noch im Alten Testament bei den Juden, als sie aus dem Exil kamen, dass sie sich gesehnt haben, zurückzukehren nach Jerusalem, die Stadt, den Tempel wieder aufzubauen. Das jüdische Umfeld steht nicht mehr im Mittelpunkt. Das hätte ja noch gepasst für die Jünger. Aber Jesus sagt, der Geist Gottes wird euch auch nach Samarien schicken. Ihr werdet also dorthin gehen, zu diesen befremdlichen, teilweise verhassten Samaritanern und werdet ihnen die Botschaft des Evangeliums mitteilen. Andere von euch werden vom Geist Gottes dermaßen in Bewegung gesetzt, dass sie in den fernen Regionen des Römischen Reiches unterwegs sein werden als meine Botschafter. Und kaum hatte Jesus dieses Programm erwähnt, kaum entfaltet, ihnen nicht gesagt, wie das jetzt von A bis Z funktionieren wird. Da war er auch schon wieder verschwunden, hinter den Wolken, Ade. Jesus ist weg, physisch gesehen. Die Jünger gucken sich um und sehen, er ist nicht mehr da. Und spätestens jetzt haben sie gemerkt, die Zeiten haben sich geändert. Die Jünger haben keine Chance mehr nachzufragen, nach Erklärungen zu suchen. Jesus, wie hast du das gemeint? Wie sollen wir das anstellen? Sie bleiben zurück mit großen Augen, mit offenem Mund, mit einer beschränkten Perspektive, die sich noch nicht verändert, noch nicht geweitet hatte. Und sie bleiben alleine mit diesem Programm, was ihnen der Meister höchstpersönlich vorgestellt hat. Und Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, zeigt uns, wie sich dieses Programm Jesu aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 langsam entfaltet. Und da sind wir wieder bei Pfingsten. Am Pfingsten in Jerusalem startet die Bewegung des Geistes Gottes mit der Gründung der ersten Gemeinde. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Punkt 1 des Programms geht in Erfüllung. Und unter den Zuhörern waren Leute, die nach Jerusalem gekommen sind, aus jüdischen Siedlungen in dem Umfeld, Proselyten, also Menschen, die ein großes Interesse hatten, sich dem jüdischen bzw. christlichen Glauben zu nähern, die dem Glauben nahe standen, die etwas von Jesus gehört hatten. Und Petrus zum Beispiel macht in Apostelgeschichte 10 eine solche Erfahrung mit einem Gottsucher, einem Proselyten. Punkt 2 ist erfüllt. Das jüdische Umfeld wird erreicht. Philippus verkündigt das Evangelium in Samarien. Massen kommen zum Glauben. Philippus war übrigens einer der 7 Diakone, die von der Ortsgemeinde in Jerusalem ausgesucht worden waren unter der Leitung des Geistes Gottes, um die Apostel zu entlasten in den diakonischen Diensten. Aber wir lesen kaum ein Wort in der Schrift davon, dass der Philippus diakonische Dienste ausgeführt hat, sondern wir lesen davon, dass er als Evangelist unterwegs war, dass er auch nicht in Jerusalem geblieben ist, sondern dass er nach Samarien zieht und dort im Mittelpunkt einer großen Erweckung steht, denn da kommen viele Menschen zum Glauben. Und dann wird er rausgeholt aus dieser großen Erweckung, wo jeder von uns denken würde, Mensch, da werde ich jetzt gebraucht. Da muss man doch Jüngerschaftskurse anbieten, da muss man Gemeinde gründen, da muss man die Leute an die Hand nehmen. Aus dieser Szenerie wird er herausgerufen zu sagen, da gibt es einen, der braucht dich dringender als diese Masse. Ein Minister aus Afrika, der als Pilger in Jerusalem unterwegs war, der auf dem Rückweg nach Hause ist, dem musst du begegnen. Philippus hat alles andere gemacht, als das, wofür ihn die Gemeinde gewählt hatte. Auch das macht der Geist Gottes, dass er sich manchmal hineinmischt in unsere strategischen, managerhaften Vorhaben und ganz andere Pläne schmiedet, ganz spontan. Und diejenigen, die das mitbekommen, die vom Geist Gottes erfüllt und geleitet sind, die können dem nicht widerstehen. Und da kommt auch kein großer Widerstand. In Apostelgeschichte 8, Vers 4 lesen wir, ab Vers 4, die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Unter ihnen war Philippus. Er kam nach Samarien, der Hauptstadt von Samaria, und verkündigte, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Und die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg große Aufmerksamkeit, denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte. Hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, die Wunder, und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Also ich glaube, ein Wunder sachlich zu kategorisieren, das ist so eine Nummer. Ich glaube, da entwickelt man ein intuitives Gefühl zu gucken, Mensch, jetzt handelt es sich um ein Wunder. Ob das in einen Katalog hineinpasst oder nicht. Und ich habe es schon erwähnt, da wird dann Philippus weggeholt aus dieser Erweckung. Und der auferstandene Christus begegnet, wenn wir in der Chronologie der Apostelgeschichte bleiben, ein Kapitel später dem Saulus, der später Paulus wird, einem führenden Missionar des ersten Jahrhunderts, der von einem Verfolger der Gemeinde zu einem engagierten, fast radikalen Nachfolger Jesu wird, der als Missionar in den Weiten des Römischen Reiches unterwegs ist. Und hier erfüllt sich Punkt 4 des Programms Jesu. Geht hinaus bis an die Enden der Erde. Apostelgeschichte ist also ein Beweis dafür, dass Jesus hier nicht nur hohle Phrasen tricht, dass er nicht nur ein leeres Programm aufstellt, ohne Leben, sondern die Apostelgeschichte zeigt uns Schritt für Schritt auf, wie sich das Programm Jesu in einzelnen Schritten entfaltet hat. Und hier sind wir mit im Boot, denn wir gehören zu denjenigen, die in den Weiten dieser Welt aus der damaligen Perspektive leben. Wir sind ganz weit weg von Jerusalem. Wir wohnten aus der damaligen Perspektive am Ende der Welt. Europa nördlich der Alpen, Afrika südlich der Sahara, Asien östlich vom Persien, war damals noch gar nicht im Blick. Und wir gehören zu den Leuten, die am Ende der Welt gewohnt haben. Und uns hat das Evangelium erreicht. Und Wir sprechen heute in der Missionsbewegung von einer multidirektionalen Mission, von polyzentrischen Aufbrüchen. Aus Asien, aus Afrika und zum Glück auch noch in der westlichen Welt gibt es Aufbrüche. Es gibt ein großes Hin und Her, ein Austausch von Leuten, die im Namen Jesu unterwegs sind, die Akzente setzen, die dazu führen, dass wir uns gegenseitig bereichern. Das ist Gemeinde Jesu und das ist die Langzeitfolge des Wirkens des Geistes Gottes, dass die Gemeinde Jesu weltweit lebt, dass wir ein bunt gemischter Haufen sind, unterschiedlich denken, unterschiedliche Perspektiven haben und uns gemeinsam freuen darüber, dass wir Jesus gehören. Sich auf den Geist Gottes einlassen bedeutet, das Programm Jesu buchstabieren zu lernen. Vom Geist Gottes begeistert werden kann nur der, der bereit ist, seine Tagesordnung aufbrechen zu lassen vom Geist Gottes. Der bereit ist, frischen Wind in sein Leben hineinzulassen und der sich nicht ständig um seine eigene Achse dreht. Könnt ihr den zweiten Punkt sehen? Jetzt, okay. Es gibt also, was könnt ihr sehen? Zwei. Ist richtig, okay. Also es geht um den Anbruch jetzt, ja? Wir sind aufgebrochen, wir haben uns das Programm Jesu angeschaut. Jetzt geht es um den Anbruch. Unberechenbar und offen für neue geistliche Erfahrungen. Nach der Himmelfahrt, nach diesen programmatischen Worten Jesu, war zunächst mal Warten angesagt. Und die Jünger sind gehorsam. Sie tun das, was Jesus gesagt hat, der ihnen gesagt hat, geht erstmal nach Jerusalem. Und die Jünger mit einigen Jesus-Sympathisanten machen sich auf nach Jerusalem. Und in einem angemieteten Raum, recht beschaulich, finden sie sich ein am Tag der Pfingsten, 50 Tage nach Ostern. Und ein riesiges Fest steht an, draußen in der Stadt, ein jüdisches Fest, ein Frühlingsfest. Und international waren die Leute unterwegs. Und Apostelgeschichte 2 berichtet uns davon, was in diesem Saal passiert, wo die Jünger sich aufgehalten haben. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte. Und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Der Geist Gottes handelt auf eine sehr unberechenbare Art und Weise. Stellt euch vor, ihr würdet euch umdrehen zu eurem Nachbarn und da würde so eine Feuerzunge über seinem Kopf schweben. Was würdet ihr denken? In dem aufgeklärten Europa, dass Dinge passieren, die nicht auf der Tagesordnung stehen, die kein Mensch je gesehen hat, die man sich nicht aussucht. Und wenn jemand auf so eine Idee kommen würde, zu sagen, wir probieren es mal damit, würde ich sagen, hör mal, der ist irgendwo daneben, ja. Aber der Geist Gottes schert sich nicht darum, ob wir das als ästhetisch gut und schön empfinden, dass da so eine Feuerflamme über den Köpfen tanzt, was die Leute darüber denken, die durchs Fenster hineinschauen und gucken, was passiert denn da. Feuerzunge auf den Köpfen und die Leute fangen auf einmal in anderen Sprachen an zu reden. Was ist da? Was passiert da? Hörbar, spürbar macht sich der Geist Gottes bemerkbar. Das war in der Liturgie so nicht vorgesehen. Ich bin ja oft in Gemeinden unterwegs. Die Fleur hat das sehr überschaubar gemacht heute Morgen mit dem Programm. Sie hat mir eine Liturgie zugeschickt. In manchen Gemeinden bekommt man eine sehr ausführliche Liturgie. 10 Uhr bis 10 Uhr 2 Introitus. Die Predigt beginnt dann um 10 Uhr 23 und darf 17 Minuten oder 25 Minuten dauern. Du hast genau diese Minuten, im Minutentakt weißt du genau, wann was passiert. Und dann denke ich manchmal, wenn der Geist Gottes jetzt irgendjemand eine Eingebung gibt und sagt, Mensch, ich stehe mal auf, ich unterbreche die ganze Liturgie und was würden wir denken? Da würden wir auf die Uhr gucken, wir würden mit den Füßen scharren, wir würden uns am Kopf kratzen und denken, Mensch, das ist so nicht vorgesehen. Das haben wir noch nie gehabt. Gottes Geist bricht ein, auch in das Leben der Gemeinde und schüttelt unsere liturgischen Elemente durcheinander. Unberechenbar. Keiner hat das berechnet, keiner hat damit gerechnet. Gottes Geist wirkt auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Er bricht ein, er bricht regelrecht ein in das Leben der Menschen. Gottes Wirken ist unberechenbar. Wo kämen wir hin, dass wir als Gemeinde Jesu das Wirken Gottes noch berechnen könnten? Zum Glück ist das so, dass wo der Geist Gottes wirkt, es unberechenbar wirkt, ungewöhnlich wirkt. Es stimmt wirklich, der Geist Gottes weht, wo er will. Und er weht so stark er will, so lange er will. Und in manchen Gemeinden, wo der Geist Gottes weht, da fallen die Leute nach hinten um. Es gibt Beispiele aus der Kirchengeschichte für solche erwecklichen Aufbrüche. Und wir denken, Menschenskinder, ob das mit rechten Dingen zugeht, ob das wirklich der Geist Gottes ist, wenn sowas passiert. Damals am Pfingsten, die Leute haben sich ja auch, die Zuschauer, die das Ganze kritisch beäugt haben, die gab es ja schon immer, diese Kritiker, ja, die geguckt haben, was geht da ab? Geht das mit rechten Dingen zu? Und die haben sich schon immer ihre Gedanken gemacht und immer schon ihre Kritik geäußert. Da, wo der Geist Gottes weht, da machen die Leute erstaunliche Erfahrungen. Feuer auf den Köpfen, Gottes Geist erfüllt die Menschen, ohne sie vorher zu fragen. Jesus hatte das Kommen des Geistes zwar angekündigt, aber dass er sich so auf den Weg macht und sich so manifestiert, das hatten sie nicht geahnt. Und es passieren Dinge in unserem Leben, die wir uns nicht erträumt hätten. Und Gott tut Dinge in unserem Leben, die wir vielleicht gar nicht so wollen. Aber er fragt uns nicht danach. Die Leute fangen an, in fremden Sprachen zu reden. Und das Phänomen dauert an, die nächsten Jahre in den Gemeinden, die im Mittelmeerraum entstehen, im Nahen Osten. Und Paulus gibt Anweisungen, wie man in der Gemeinde mit diesem Phänomen umzugehen hat, das zu übersetzen, zu interpretieren, damit diejenigen, die diese Gabe nicht haben, es auch nachvollziehen können. Die Geschichte der Erweckungsbewegung macht deutlich, Erweckungen geschehen da, wo Menschen Gott an ihr Herz heranlassen. Und zwar nicht nur auf eine Art und Weise, wo sie denken, Mensch, ah, hier gibt es was zu staunen, das nehme ich gerne mit, ja, sondern wo der Geist Gottes unser Leben im Tiefsten berührt, da geschieht Aufdeckung, da wird Sünde sichtbar, da wird Sünde aufgedeckt und Sünde vergeben, da wird Leben verändert. Da kommt es zu einem Anbruch. Da passieren unberechenbare Dinge, Dinge, die außer Kontrolle geraten können. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn Pfingsten in unserem aufgeklärten Europa passiert wäre, was hätten wir mit diesem Event gemacht? Wir hätten gesagt, die Türen zugeschlossen, ja, die Fenster geschlossen, wir hätten die Feuerlöcher geholt, hätten die Zungen ausgepustet, die Feuerzungen. Wir hätten es irgendwie erklärt, so dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn das, was man sich nicht vorstellen kann in seinem Geist, das kann auch nicht vom Geist Gottes gewirkt sein. Aber zum Glück hat es in der Geschichte der Gemeinde Jesu immer wieder Menschen gegeben, die offen dafür waren, die nicht in erster Linie mit einem kritischen Geist an diese Phänomene herangetreten sind, die sie nicht wegrationalisiert haben, die nicht versucht haben, das Wirken des Geistes Gottes zu kontrollieren. Ich erinnere mich an einen Baptistenpastor in Pretoria, den ich in Südafrika mal kennengelernt habe, im Zuge einer Konferenz, zu der wir als Delegation aus Mali eingeladen waren. Und das war ein Pastor aus einer traditionellen Baptistengemeinde, recht konservativ. Er war schon im mittleren Alter, also keiner, der als Jungspund daherkam und sagt, Mensch, ich suche nach dem Aufbruch. Er war zufrieden, dass die Dinge so liefen, wie sie liefen in der Gemeinde. Und in seiner Gemeinde passiert ein geistlicher Aufbruch. Als wir damals in Pretoria waren, gab es 8000 Leute in einer großen Sportarena, zu der diese Gemeinde angewachsen war und die sich da versammelt hatten. Und da passierten ungewöhnliche Dinge, die ich nur aus Büchern und aus Berichten kannte, die ich da vor Ort live erlebt habe. Und wir hatten die Gelegenheit, mit diesem Pastor zu reden. Ich sage, was hat das mit dir gemacht? Ja, so eine berühmte Frage, die wir heute gerne stellen. Was macht das mit dir? Ja, was soll der Gute schon sagen? Ja, der Geist Gottes. Und ich habe nicht den Fehler gemacht, dieser Satz ist mir hängen geblieben. Ich habe nicht den Fehler gemacht, zu versuchen, das Wirken des Geistes Gottes zu kontrollieren. Ich habe nicht den Fehler gemacht, dem Geist Gottes ins Handwerk zu pfuschen. Zu sagen, Mensch, das geht bei uns nicht. Du bist hier bei den Baptisten, ja? Du bist hier in einer konservativen Gemeinde und das läuft bei uns nicht. Bitte schön. Such dir eine andere Ära aus, eine andere Szenerie, wo du dich austoben kannst, Geist Gottes. Diesen Fehler hat er nicht gemacht. Und es ist zu einer großen Erweckung gekommen. Das war Mitte der 90er Jahre, ist schon ein bisschen her. Und es war damals die Zeit in Südafrika, wo gerade das Apartheid-System zumindest auf dem Papier politisch zusammengebrochen war. Mandela war zum ersten Präsidenten der Südafrikas gewählt worden. Und es gab einen gesellschaftlichen Aufbruch im Land, der auch vor den Kirchen, vor den Gemeinden nicht Halt machte. Und die Leute waren bunt durcheinander gewürfelt, nicht mehr separiert, nicht mehr getrennt voneinander. Apartheid AD, zumindest in der Gemeinde Jesu. Das war ein Aufbruch, der vom Geist Gottes gewirkt war. In den letzten Tagen habe ich mich aufgrund einer Begegnung, die ich in einer Gemeinde hatte, ein bisschen mit der Geschichte der Jesus People Bewegung beschäftigt. Ich weiß nicht, die Älteren von euch, die in meinem Alter sind, so 60, Mitte 60, 70, ich weiß nicht, wann ihr zum Glauben gekommen seid, so vielleicht Anfang der 70er Jahre, als ihr in die Gemeinden gekommen seid. Das war die Zeit, wo die Jesus People Movement, die Jesus-Bewegung, auch nach Deutschland übergeschwappt ist, einen ganz neuen musikalischen Kult kreiert hat, Sing and Pray, Meetings und so weiter und so fort. Dankeschön. All das ist aus dieser Jesus People Movement entstanden. Aber das Ganze hat gestartet in Kalifornien, an der Westküste in den USA, San Francisco, damals Hippie-Bewegung. Die Leute suchten ihr Glück, den Sinn, die Wahrheit im Rausch, im LSD und merkten als die ersten Protagonisten dieser Hippie-Kultur das Zeitliche segneten durch Überdosis. Haben sie sich auf andere Wege begeben. Und aus dem LSD-Trip wurde ein Jesus-Trip. Und es ist eine große Bewegung entstanden von jungen Leuten, die die ganze USA geflutet haben und später auch Europa bis nach Südafrika. Eine riesige Jesus-Bewegung. Und wenn man sich das anschaut, was da im Detail passiert ist, dann wird man automatisch an Pfingsten erinnert, dass der Heilige Geist kommt, dass er Menschen bewegt, dass eine starke Motivation entstanden ist, Evangelium weiterzusagen. One way, das war der Slogan der damaligen Zeit. Christsein wurde sehr radikal gelebt und interpretiert. Und es wurde spontan getauft, irgendwo am Ufer des Meeres, ja, am Pazifik. Hunderte an einem Tag. Eine riesige Bewegung. Und die Pastoren in den traditionellen Gemeinden, die haben sich angeschaut und umgeguckt und gesagt, was geht hier ab? Und zum Glück gab es einige, die gesagt haben, Mensch, wir nehmen euch unter unsere Fittiche, wir versuchen diese Bewegung zu integrieren. Aber das ist immer so ein springender Punkt, wenn man versucht, eine Bewegung zu organisieren, zu integrieren in irgendwelche Strukturen, dann verliert sie meistens schon ihren Elan. Jesus People Movement. Und das ist die Bewegung, die mich persönlich als Teenager, als Jugendlicher sehr stark auch beeinflusst hat. Pfingstähnliche Zustände. In einem Interview sagt ein Pastor, 80% der Pastoren, die heute in den USA in Amt und Würden sind, sind in der Jesus People Movement zum Glauben gekommen oder haben dort ihre Berufung erlebt. Eine riesige Auswirkung bis heute. Wir brauchen solche erwecklichen, pfingstähnlichen Aufbrüche. Wir brauchen Momente, wir brauchen Leute, die das Wirken des Geistes zulassen, damit wir nicht nur als Organisation fortbestehen, sondern damit wir eine Bewegung werden. Eine Bewegung, die erweckt ist, die sich nicht nur selbst verwaltet. Überrascht werden vom Geist Gottes, das ist Pfingsten. Und in Apostelgeschichte 13 geht die ganze Bewegung weiter. Da lesen wir, dass der Geist Gottes mitten in einer Gemeindeversammlung in Antiochien wirkt. Er macht den Leuten klar, dass sie einige ihrer besten Leute ziehen lassen sollen. Übrigens war die Gemeinde in Antiochien von Anfang an eine multikulturelle Gemeinde. Da waren Leute aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, die das Gemeindeleben geprägt haben, die mit zur Leitungsriege gehörten. Und in einer Gemeindeversammlung spricht der Geist Gottes zu den Leuten und sagt, lasst Paulus und Barnabas ziehen zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. Der Geist Gottes entscheidet, wen er wohin schickt, wen er mobilisiert. Und als Gemeinde hätte man auf alle mögliche Art und Weise reagieren können, zu sagen, Mensch, das sind unsere besten Leute. Der Barnabas ist ein toller Seelsorger, ein klasse Motivator. Der Paulus, ja, der hatte so ein bisschen eine dunkle Vergangenheit als Verfolger von Christen, aber das ist ein Mann, der lehren kann, der mobilisieren kann, der evangelistisch gut drauf ist. Den können wir hier gebrauchen. Die besten Leute kannst du immer gebrauchen. Aber der Geist Gottes hat sich entschieden, damals zu sagen, die besten Leute brauche ich woanders. Die bestausgebildeten Leute gehören in die Mission. Gehören dahin, wo sie vor besonderen Herausforderungen stehen. Und das habe ich zumindest in meiner Erfahrung in der langjährigen Missionsarbeit erlebt, dass man in der interkulturellen Missionsarbeit mit ganz anderen Herausforderungen zu tun hat, wo man auch eine ganz andere Bildung, einen ganz anderen Zugang benötigt. Wie geht die Story mit der Jesusbewegung, mit den geisterfüllten Menschen weiter? Zu dem Sprachwunder kommt das Hörwunder. Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa, sagen sie. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Jetzt verstehen wir auch, warum es noch keine Anweisung benötigte, dass man diese Zungenrede übersetzen musste. Denn das Hörwunder tat das Übrige. Ja, die Leute verstanden. Und die Leute, die sich das angucken, die da nicht so direkt involviert haben, die wunderten sich. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind betrunken. Gutes Stichwort, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Also wir sehen diese kritischen Untertöne, Begleittöne hat es schon damals gegeben. Und die Leute kommen massenhaft ins Fragen. Was sollen wir tun? Das ist die entscheidende Frage, die im Mittelpunkt einer Bewegung steht. Wer bewegt ist, vom Geist Gottes bewegt ist, wer begeistert ist von der Präsenz Jesu, von der Gegenwart Jesu in seinem Leben, der fragt, was gibt es zu tun? Wo soll ich hingehen? Wo geht mein Weg hin? Kehrt um, sagt Petrus. Und Menschen vertrauen der Botschaft vom auferstandenen Christus. Die erste Gemeinde entsteht. Jetzt soll Punkt 3 kommen und er kommt. Super. Es geht nämlich um den Aufbruch aus der Enge in die Weite. Der Geist Gottes führt aus der Enge in die Weite. Eine weite Perspektive Jesu bis an die Enden der Erde. Und um das zu verstehen, um die Tragweite zu verstehen, was Jesus und der Geist Gottes hier seinen Nachfolgern zumutet, dazu müssen wir noch mal einen kleinen Sprung zurück machen in Apostelgeschichte 1. Als Jesus nach Ostern mit seinen Jüngern ins Gespräch kommt, da brauchen sie nicht lange um zu merken, dass Jesus von einer Rückkehr in altbekannte Denk- und Lebensmuster wenig hält. In Apostelgeschichte 1 ab Vers 4 steht, als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Und die Versammelten fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Und Jesus antwortete, mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Was wird hier deutlich? Die Jünger stecken in ihren alten Denkmustern. Sie fragen eine Frage in einem Bereich, in einem Horizont, der ihnen vertraut war. Es ging ihnen um die Herstellung, um die Wiederherstellung, um die geistliche Belebung des alten, des erwählten Volkes Israel. Dem sollte der Geist Gottes, wenn er kommt, wieder auf die Sprünge helfen. Er sollte Israel aufrichten. Hier, bitteschön, für einen geistlichen Aufbruch sorgen. Er sollte für politischen Freiraum sorgen. Das Reich Davids wieder aufrichten. Die Römer vertreiben. Alles drehte sich im Denken und in dieser Fragestellung der Jünger um den alten Bund, um das alte bekannte Testament, um die alten Hoffnungen, um die alten theologischen Denkschemata. Darin waren die Jünger gefangen und beschränkt. Und das Gespräch macht deutlich, das kurze Gespräch, dass Jesus und seine Jünger ganz unterschiedlich denken und ganz unterschiedliche Erwartungen haben. Jesus redet in Vers 4 vom Kommen des Geistes Gottes, den er schon vor Karfreitag und nochmals nach Ostern den Jüngern angekündigt hatte. Er redet davon, dass das Zeitalter des Wassers abgelöst wird vom Zeitalter des Geistes. Er redet davon, dass etwas Neues entstehen wird. Die Jünger dagegen fragen nach dem Schicksal ihrer eigenen Nation, dem erwählten Volk Gottes, nach dem Schicksal Israels. Und es fällt auf, dass Jesus auf diese Frage gar nicht eingeht. Nach dem Motto, das kümmert mich jetzt nicht. Wenn ihr eine Antwort wollt auf die Frage, was mit Israel passiert, dann fragt bitte schön meinen Vater, der kennt sich da aus. Vielleicht hat er schon einen Plan in seiner Schublade. Also ich kann euch da im Moment nichts zu sagen. Jesus ignoriert gewissermaßen diese Frage, weil er den Jüngern zeigen möchte, er möchte in einer anderen Dimension denken. Jesus sprengt die Enge des alten Denkens und öffnet den Blick für die Weite des Reiches Gottes. Auch das tut der Heilige Geist. Nicht nur Israel, sondern die Enden der Erde sind im Blick. Die gilt es ins Visier zu nehmen. Und Pfingsten geht weiter. Aus dem geschlossenen Raum geht es in die Öffentlichkeit. Zunächst findet die Versammlung der Jünger, das eigentliche Pfingstgeschehen, ja in einem angemieteten, in einem geschlossenen Raum statt. Der Raum war abgeschirmt. Da durfte nicht jeder rein. Und als der Geist Gottes sich dann bemerkbar macht, dauert es nicht lange, dass diese Bewegung nach außen geht. Dass das da passiert, kann nicht eingeschlossen bleiben. Da, wo der Geist Gottes wirkt, da geht es nach außen. Und hoffentlich bekommen es die anderen mit, auch wenn es viele geben wird, die den Kopf schütteln, die sich an den Kopf fassen. Hoffentlich geht das, was der Geist Gottes in unseren Reihen bewegt, nach außen. Hoffentlich strahlt es aus. Außenstehende bekommen das mit, was sich innerhalb dieser Pfingstgemeinschaft abspielt. Und die Leute in Jerusalem sind total überrascht. Das, was da drinnen passiert, geht nach außen. Und das ist ein wirkliches, wichtiges Merkmal des Wirkens des Geistes Gottes. Das, was in der Gemeinschaft, in der Gemeinde passiert, geht nach außen. Es waren fromme Juden aus aller Welt, die sich in Jerusalem angesiedelt hatten und zum Fest gekommen waren. Und viele dachten, die sind total verwirrt, die sind abgefahren, die sind nicht mehr von dieser Welt. Und plötzlich merken die Umstehenden, das Wirken des Geistes Gottes ist kein exklusives Wirken für die Jesus-Sympathisanten. Der Geist Gottes pusht die Gemeinde nach außen. Es entsteht ein regelrechter Auflauf von Menschen. Viele Neugiersnasen sind darunter, logisch. Und auch viele Kritiker. Und das wird auch immer so bleiben. Aber es gibt auch viele, die ehrlich angezogen werden und in denen eine Sehnsucht geweckt wird, daran teilzuhaben, an diesem Wirken des Geistes Gottes. Und was passiert mit den Jüngern an Pfingsten? Aus dem Versteck in die Höhle des Löwen. Das war kein Routineauftritt, den Petrus da hinlegt, als er die sogenannte Pfingstpredigt hält. Petrus hatte sich vor ein paar Tagen noch versteckt gehalten. Er hatte Angst. Er wollte nicht das gleiche Schicksal erleben wie Jesus. Er hatte keinen Bock, gefangen genommen zu werden, vor Gericht gestellt zu werden, verurteilt zu werden, möglicherweise hingerichtet zu werden. Lieber verstecken und gucken, bis der Wind der Aufregung vorbeigezogen ist. Und ausgerechnet dieser Petrus und neben ihm andere, die Angst hatten, die sich zurückgezogen hatten, die werden vom Geist Gottes mobilisiert, in die Öffentlichkeit zu treten. Und zwar mutig. Und das war ja kein Larifari, was der da verkündigt. Das waren keine allgemeinen Herrlichkeiten. Sondern in dieser evangelistischen Botschaft an Pfingsten steckt auch eine Provokation. Denn er sagt, den Jesus, den ihr verurteilt, den ihr gefangen gesetzt, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt und wir stehen hier, um euch diesen Christus zu verkündigen. Ihr Lieben, Oberen, ihr, die ihr meint, die Heilsgeschichte im Griff zu haben, euch hat Gott ein Schnippchen geschlagen und wir stehen hier, um das ganz offen und mutig zu verkündigen. Petrus klagt sie also indirekt an, diese Oberschicht, wohl wissend, dass ihn das selber Kopf und Kragen kosten könnte. Und ein, zwei Kapitel später lesen wir auch davon, dass Petrus im Gefängnis landet, weil er es einfach nicht lassen kann, davon zu reden, was sein Herz erfüllt und wo ihn der Geist Gottes bewegt. Was bedeutet das heute, wenn der Geist Gottes uns aus der Enge des eigenen Lebens in die Öffentlichkeit drängt? Aus Mitläufern werden dynamische Verkündiger des Evangeliums. Wir sind Nachfolger. Und die eigentliche Berufung dreht sich nicht um die Frage, beruft mich Gott nach X oder Y oder soll ich ehrenamtlich weiterarbeiten oder hauptamtlich mich irgendwo im Reich Gottes zu engagieren. Die Berufung spielt sich ganz woanders ab. Die Berufung ist eine Antwort auf den Ruf in die Nachfolge Jesu. Wenn Jesus an unserem Leben vorbeikommt und sagt, komm mit, das ist der entscheidende Punkt, wo ich mich entscheiden muss, gehe ich mit, mache ich mich auf den Weg mit Jesus, bin ich bereit, hinter ihm herzulaufen. Und da fängt das Abenteuer an. Denn Jesus verkündigt uns nicht nur eine Wahrheit zu sagen, jetzt setz dich mal hin, ich verklickere dir das alles, wie das so ist mit dem Reich Gottes. Ja? Denken wir an Jesus, wie er das gemacht hat. Das, was ihm wichtig war, das Reich Gottes zu verkündigen, das hat er seinen Jüngern peu à peu unterwegs mitgeteilt, mal hier ein bisschen, mal da eine kleine Lektion. Die haben das im Unterwegssein gelernt. Und Nachfolge ist genau das, mit Jesus unterwegs zu sein. Und Berufung ist eine Antwort, ein Ja auf den Ruf Jesu in seine Gemeinschaft. Und dieser Jesus ist unterwegs. Er ist in dieser Welt unterwegs, an unterschiedlichen Orten. Und du kannst nicht sagen, Jesus, das geht mir jetzt zu weit, bitte nicht dahin gehen, da fühle ich mich nicht sicher, sondern wir werden Jesus hinterherlaufen. Und wer weiß, wo wir landen werden. Das ist eine Folge dieser Berufung in die Nachfolge. Aus Mitläufern werden dynamische Verfolger, werden dynamische Verkündiger des Evangeliums. Und wir sind ermutigt, das Evangelium zeitgemäß zu interpretieren, zu verkündigen, mitten in Krisenzeiten, die auch an uns nicht vorbeigehen werden. Denn jede Krise ist auch eine Chance, umzukehren, in die Tiefe zu gehen, sich ganz andere Fragen zu stellen. Der Geist Gottes spricht auch die Sprache der Krisen. Und die Krise ist eine Chance, neu in die Weite zu denken, aber vor allen Dingen in die Tiefe zu denken. Ich habe es kurz angedeutet vorhin. Er mutet uns Erfahrungen zu, die uns zur Umkehr führen und die Lernprozesse auslösen. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, so lesen wir in 2. Chronik 7, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Ich habe das in Mali so erlebt. Mali ist in den letzten 10 Jahren von verschiedenen Krisen heimgesucht worden, von dschihadistischen, islamistischen Vormärschen, über Trockenheit, über politische Unsicherheit, verschiedene Staatsstreiche, die das Land erlebt hat. Und ich habe beobachtet, wie die Gemeinde Jesu in Mali damit umgeht. Immer dann, wenn so eine Krise entsteht, dann werden Gebets- und Fastentage organisiert. Und dann fragt man nicht, Gott, hilf uns hier raus, sondern die erste Frage ist, Gott, was haben wir falsch gemacht? Was sollen wir daraus lernen? Für unser Christsein, für unser Leben in der Nachfolge. Eine Krise ist eine Chance, dass wir neu in uns gehen und neue Prioritäten setzen können. Der Geist Gottes bricht ein in unseren Denkhorizont. Lässt du das zu? Er ruft zum Anbruch und ermutigt uns, sich auf unberechenbare Erfahrungen einzulassen. Lässt du das zu? Und der Geist Gottes mobilisiert zum Aufbruch in die Weite. Und ich wünsche mir, dass wir gerade in Zeiten der Unsicherheit, wo die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder laufen, wo wir nicht wissen, wie die nächsten 15 Jahre sich entwickeln werden, weder in der Kirche noch in der Gesellschaft, dass wir den Mut haben, uns auf das Wirken des Geistes Gottes einzulassen. Und Gott wird uns Erfahrungen schenken, die uns eine feste Orientierung bieten. Und deshalb beten wir, Heiliger Geist, komm. Amen.